Okay, alle sind versorgt. Wunderbar. Damit auch ganz offiziell guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und herzlich willkommen im Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio zur Vorstellung unseres Jahresberichts 2018. Vielen Dank für Ihr Kommen. Der eine oder andere musste auch eine längere Reise auf sich nehmen dafür, das wissen wir zu schätzen. Und vor allem, ich sehe viele bekannte Gesichter und Namen. Die meisten von Ihnen waren auch schon mal da, auch im letzten Jahr. Daran kann ich mich erinnern. Das freut uns natürlich sehr. Vielen Dank aber vor allem für Ihr reges Interesse an unserer Presseveranstaltung. Ihr Gastgeber und Gesprächspartner im Laufe des Tages ist unser Geschäftsführer, Herr Dr. Wolf, an den ich zur Begrüßung kurz das Wort übergebe.
Ja, meine Damen und Herren, auch ich freue mich, dass Sie heute hier so zahlreich erschienen sind und über die vielen bekannten Gesichter, das wird sicherlich ein konstruktiver Dialog werden. Wir knüpfen unmittelbar auch an die Diskussion im letzten Jahr an und ich freue mich darauf, Ihnen gleich die Ergebnisse des Jahres 18 vorzustellen und dann mit Ihnen Ihre Fragen zu behandeln.
Mhm. Danke. Genau, was erwartet uns heute im Laufe des Tages? Also wir möchten gemeinsam mit Ihnen auf das Geschäftsjahr 2018 im Beitragsservice zurückblicken. 2018 war nicht nur ein arbeitsreiches Jahr für den Beitragsservice, sondern auch ein, wenn ich das so sagen darf, ereignisreiches Jahr. Wir werden auf zwei Details oder zwei Highlights besser gesagt im Detail eingehen, auf den bundesweiten Meldedatenabgleich und auch auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag vom 18. Juli 2018, das die Möglichkeit der Beitragsbefreiung für Nebenwohnungen geschaffen hat. Was es damit auf sich hat, das werden wir dann Ihnen aufzeigen. Über all diese Themen wird Herr Dr. Wolf in einem ca. 45-minütigen Vortrag ausführlich berichten. Und im Anschluss daran stehen wir Ihnen für alle Fragen natürlich Rede und Antwort. Um möglichst jede Ihrer Fragen auch dann direkt beantworten zu können, stehen Herr Dr. Wolf viele Helferlein unterstützend zur Seite. Und diejenigen, die hier im Saal anwesend sind, möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Herr Bernd Roskopf ist Leiter unserer Stabsabteilung Kundenmanagement und Berichtswesen. Er verantwortet unter anderem die Abrechnung der Rundfunkbeiträge und auch die Ertragsplanung. Frau Deborah Bater aus dem Stabsbereich von Herrn Dr. Roskopf. Sie ist per Chat mit unserem eigens eingerichteten Backoffice verbunden. Warum sollten wir auf eine Frage nicht ad hoc eine Antwort parat haben, werden wir dort die Fragestellungen dann schnell und natürlich eingehend recherchieren lassen und hoffen dann, Ihnen noch im Laufe der Veranstaltung eine Antwort auf Ihre Fragen geben zu können. Weiter die beiden Presseverantwortlichen des Beitragsservice, Herr Christian Greuel und Herr Denis Sponholz. Und mein Name ist Goran Gojic, ich leite die Unternehmenskommunikation und heute auch diese Pressekonferenz. Nach der Fragen- und Antwortenrunde laden wir Sie gerne zu einem kleinen Mittagsimbiss ein in den Raum nebenan. Dort lässt sich dann der eine oder andere Punkt aus dieser Pressekonferenz auch bilateral vertiefen, besprechen oder Sie stärken sich einfach für Ihre Rückreise. Ebenfalls besteht nach der Pressekonferenz noch die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Beitragsservice zu werfen. Das ist erfahrungsgemäß immer eine sehr spannende, sehr beeindruckende Veranstaltung. Und auch wenn Sie sich bisher dafür nicht angemeldet haben, kein Problem, geben Sie einfach im Laufe der Veranstaltung und auch danach ein Zeichen an meinen Kollegen Herrn Sponholz. Er wird sich um alles Weitere kümmern. Bevor wir gleich beginnen, noch zwei, drei technische organisatorische Hinweise. Die Datenschutzerklärung, die Sie bei der Akkreditierung unten am Empfang unterzeichnet haben und abgegeben haben, soll Sie selbstverständlich nicht daran hindern, aus dieser Veranstaltung zu berichten. Sie ist ausdrücklich kein Hindernis. Ebenfalls, das tragen Sie am Revers, wurde Ihnen ein Hausausweis ausgehändigt. Bitte lassen Sie sich diese Hausweise vor Verlassen des Hauses von uns unterzeichnen. Meine Kollegen und ich begleiten Sie dann auch gerne hinaus. Und zu guter Letzt, alles, was in dieser Veranstaltung berichtet wird, alles, was gesagt wird, kann ohne weitere Abstimmungen, ohne Autorisierungen, ohne weiteres auch so zitiert werden. Das Einzige, was zählt, ist ihr professionelles Handwerk und die hohen Standards der journalistischen Profession. In diesem Sinne wünsche ich euch eine kurzweilige und eine informative Veranstaltung und ich übergebe an Sie, Herr Dr. Borch.
Ja, schön. Ja, vielen Dank. Wir haben akustisch ein bisschen aufgerüstet. Ich habe den Hinweis vom letzten Jahr dankend angenommen. Da war ich ein bisschen zu leise. Ich hoffe, es geht heute. Sobald dort auch Störungen sind, sagen Sie einfach Bescheid. Dann kümmern sich die Kollegen darum, dass ich Sie ordentlich beschallen kann. Ja, ich habe jetzt die Freude, Ihnen die Ergebnisse des Jahres 2018 vorzustellen. Herr Goltsch sagte, kurzweilig soll es werden. Und er sagte gleichzeitig 45 Minuten. Wie sich das vereinbaren lässt, weiß ich noch nicht. Ich versuche es einfach mal. Wir steigen ein. Was möchte ich Ihnen heute berichten? Einmal werfen wir schlaglichtartig den Blick auf den Jahresbericht, der Ihnen vorliegt. Ich werde ein paar wesentliche Ergebnisse herauspicken, sie erläutern, mit Hintergrundinformationen versehen. Danach machen wir zwei Tiefenbohrungen. Herr Goltsch hat es angedeutet, Meldedatenabgleich 2018. Der war im letzten Jahr ja auch Thema. Was kommt da auf uns zu? Wie sind die Ergebnisse? Wir erlauben Ihnen einen kleinen Blick hinter die Kulissen mit Stichtag 31.12.18. Wird sicherlich auch Fragepotenzial beinhalten. Und last not least nochmal Befreiung der Nebenwohnungen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat für uns ja einige Änderungen gebracht. Wir hatten letztes Jahr noch diskutiert, was ist da zu erwarten? Nun haben wir schon Panik. Na, Panik hatten wir nicht. Wir wussten nicht mal, wann das Bundesverfassungsgericht das Urteil sprechen wird. Der 18.07. kam für uns relativ überraschend und insofern war dann auch Handlungsbedarf. Gut, wenn wir das Jahr 2018, Herr Goltsch hat gesagt, ereignisreich und spannend betrachten, dann kann man sagen, das Jahr 2018 hat ein paar ganz wesentliche Ergebnisse gezeitigt. Zum einen haben wir einen leichten Anstieg bei den Erträgen aus Rundfunkbeitrag zu verzeichnen. Warum leicht und was ist der Hintergrund? Da werden wir noch dazu kommen. Wir haben gleichzeitig auch mehr Beitragskonten als im letzten Jahr zu verzeichnen. Auch ein direkter Effekt aus dem Meldedatenabgleich. Das soweit. Zwei Ereignisse waren geplant. Der Meldedatenabgleich 18 und das Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung. Darauf konnten wir uns vorbereiten. Das haben wir auch getan. Tatsächlich nicht geplant war das Bundesverfassungsgerichtsurteil und vor allem die Wirkung oder der Fokus auf dem Thema Befreiung der Nebenwohnungen. Erfreulich, dass wir im Jahr 2018 einen deutlichen Wechsel in der Kommunikation mit dem Beitragsservice erlebt haben. Das war von uns erhofft, das war von uns auch unterstützt durch einige Maßnahmen, aber dass es tatsächlich so gekommen ist, war gut. Denn die zusätzliche Arbeitsbelastung durch den Meldedatenabgleich hätten wir ohne dieses geänderte Nutzerverhalten unserer Beitragszahler wahrscheinlich nicht so reibungslos bewältigen können. Unsere Beitragszahler haben das Angebot, online mit uns zu kommunizieren, deutlich stärker wahrgenommen als in der Vergangenheit. Und wir hoffen, dass das nicht nur während des Meldedatenabgleichs so passiert ist, sondern auch dauerhaft sozusagen einen positiven Effekt in diese Richtung gibt. Bevor wir zu den Zahlen und Ergebnissen des Jahres 2018 kommen, nochmal ein kurzer Reminder, wie ist die Aufgabenteilung im Beitragseinzug? Der Beitragsservice hier in Köln-Bocklemünd verwaltet also diese im Moment knapp 46 Millionen Beitragskonten, nimmt alle Änderungsmeldungen und Veränderungen entgegen, erhebt den Rundfunkbeitrag, zieht ihn ein und verteilt ihn. Diese Verteilung, das nochmal zur Erinnerung, ist festgeschrieben im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag. Das heißt, der Rundfunkbeitrag geht an die Landesrundfunkanstalten, das ZDF und Deutschlandradio. Und die Landesrundfunkanstalten ihrerseits führen wiederum einen definierten, im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag definierten Anteil an die Landesmedienanstalten ab. So schichten sich dann die Gesamterträge des Jahres auch ab. Und jetzt blicken wir mal auf das Jahr 2018 in der Zeitreihe seit Umstellung auf den Rundfunkbeitrag. Beitragsperiode 13 bis 16, sehen Sie die Ergebnisse. Wir haben den Peak, der durch den damaligen Meldedatenabgleich verursacht wurde. Wir haben auch den Effekt in den Gesamterträgen zu verzeichnen, der durch die Absenkung des Rundfunkbeitrags von 17,98 auf 17,50 entstanden ist. Und dann die neue Beitragsperiode 17 bis 20 sozusagen, beginnend mit dem Jahr 17 und jetzt mit den Ergebnissen 18. 8,009 Milliarden Euro ist der Wert für 2018. Leicht gestiegen, 0,4% im Vergleich zum Vorjahr, aber viel wesentlicher ist, und da werden wir im Laufe der Diskussion noch drauf kommen, dass wir nach 3 Jahren Rückgang der Erträge jetzt endlich eine Stabilisierung auf dem Niveau 8 Milliarden hatten. Das hat das Jahr 18 also gebracht. Auch wenn der Effekt des Meldedatenabgleichs im Ergebnis 18 noch nicht vollständig zu sehen ist, zeigt sich schon, dass er tatsächlich nur einen minimalen Ertragszuwachs gezeitigt hat und entspricht somit der Prognose, die wir Ihnen letztes Jahr gegeben haben. In der Detailsicht auf die Landesrundfunkanstalten ZDF und Deutschlandradio finden Sie das Ergebnis auch so im Jahresbericht wieder. Das ist also tatsächlich die Aufteilung, ja, nur für statistische Zwecke sozusagen. Wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, und das wird ja ganz spannend werden, die Anmeldung zum 22. KEF-Bericht ist erfolgt, dann können wir heute sagen, aufgrund des Meldedatenabgleichs und der Effekte und aufgrund der Entwicklung des vergangenen Jahres, insbesondere das Bundesverfassungsgerichtsurteil, gehen wir davon aus, dass der Rundfunkbeitrag auch in der Periode 21 bis 24 stabil ist, wenn auch auf einem leicht niedrigeren Niveau, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Circa 7,9 Milliarden erwarten wir als Ertrag aus dem Rundfunkbeitrag in den Jahren 21 bis 24, im Wesentlichen durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts verursacht, aber auch unter der Voraussetzung, dass der Gesetzgeber einen weiteren Meldedatenabgleich in der nächsten Beitragsperiode vorsieht, um tatsächlich das zu leisten, was der jetzige Meldedatenabgleich geleistet hat, nämlich den Verlust an Beitragskonten über eine 4-Jahres-Periode wieder auszugleichen. Wir kommen noch dazu, warum dieser Verlust entsteht und warum wir diesen Ausgleich benötigen. Gut. Blicken wir ein bisschen ins Detail. Beitragskonten, ich hatte es erwähnt, leichte Steigerung plus 1,8% auf jetzt knapp 46 Millionen angestiegen. Wenn man sich die Beitragskonten-Sachverhalte, also das, wofür der Beitrag erhoben wird, anguckt, dann sehen wir, dass sich der Zuwachs verteilt. Wir haben 400.000 Wohnungen mehr, wir haben etwas mehr Betriebsstätten, wir haben eine leichte Steigerung bei den Kfz. Alles im erwarteten Maß und alles in der Größenordnung, die tatsächlich die erwartete Schwankungsbreite darstellt. Im letzten Jahr hatten wir Ihnen mitgeteilt, dass die Anzahl der befreiten Personen abgesunken war im Vergleich zum Vorjahr. Und die Frage stand im Raum, ist das ein dauerhafter Effekt oder tatsächlich nur ein einmaliger? Wir hatten darauf hingewiesen, dass im Jahr 17 eine ganze Reihe von Befreiungszeiträumen abgelaufen waren, insbesondere beim ALG-II-Bezug. Und dass wir erwarten, dass die Folgeanträge eingehen und sich die Befreitenzahl wieder auf das ursprüngliche Niveau anhebt. Was wir im Jahr 18 feststellen mussten, ist, dass es sogar über das ursprüngliche Niveau in 16 wieder angestiegen ist und wir jetzt bei etwas über 3 Millionen befreiten Wohnungen zum 31.12.18 liegen. Die Personen mit Ermäßigung sinken seit Jahren ab. Das sind Personen, die nur ein Drittel Beitrag zahlen müssen. Und wir hatten ja schon immer die Vermutung, dass in dieser Personengruppe auch Personen sind, die sich aus anderen Gründen vollständig befreien lassen können. Der Trend zeigt sich, wenn auch auf einem extrem niedrigen Niveau. Wir gehen davon aus, dass dieser Trend auch in den nächsten Jahren sich leicht so fortführen wird. Wie viel Bewegung war im Bestand? 45,8 Millionen als Resultante aus dem, was sich so an Anmeldungen, Abmeldungen, Ähnlichem ergeben hat. Wir gucken mal dran. Anmeldung von Wohnungen. 6 Millionen haben wir tatsächlich angeschrieben. 6 Millionen Menschen, die im Klärungsprozess sozusagen sich dazu äußern mussten, ob sie beitragspflichtig sind oder nicht. Und die resultierende größere Anmeldung 2 Millionen, die wir vorgenommen haben. Dem stehen natürlich eine ganze Reihe von Abmeldungen. Gegenüber den Saldo sehen Sie dann in unserem Zuwachs an Wohnungen 400.000. Im Bereich der nicht privaten Beitragspflicht haben wir 2.000 Betriebsstätten dazu gewonnen. Insofern ein relativ moderater Anstieg. Gut. Im vergangenen Jahr, wie angekündigt, hat sich die Anzahl der Mahnmaßnahmen weiter reduziert. Das heißt, wir sind jetzt auf wiederum um fast 5% abgesunken, was die Anzahl der Zahlungserinnerungen, Festsetzungsbescheide, Mahnungen angeht. Dennoch bleibt es weiterhin ein Thema. Es gibt immer noch Menschen, die tatsächlich, vor allem wenn sie nicht Lastschiffzahler sind, tatsächlich vergessen zu bezahlen, dann ganz normal eine Zahlungserinnerung erhalten, auch dann noch nicht reagieren und so weiter. Trotzdem ist, wie angekündigt, die Anzahl der Mahnmaßnahmen weiter abgesunken. Und auch die Konten, die Beitragskonten, die in einem Mahnstatus sind, deutlich abgesunken. Wir blicken mal ins Detail. Es sind noch 3,5 Millionen, die insgesamt in einem sogenannten Mahnstatus sind, also ihre Zahlung nicht pünktlich zum Stichtag entrichtet haben. Davon 380.000 in der Zahlungserinnerung, 1,36 Millionen im Status Festsetzungsbescheid. Danach fast 600.000 Mahnung und 1,18 Millionen im Bereich Vollstreckung. Auch hier ein deutlicher Rückgang um fast 18% im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, im Fazit, wir haben tatsächlich jetzt einen Normalbetrieb in diesem Umfang erreicht und die Effekte, die wir noch in den vergangenen Jahren aus dem Meldedatenabgleich 13, 14 mit langen Bearbeitungszeiten mitgeschleppt haben, sind jetzt durch und man kann davon ausgehen, dass das jetzt auch das Regelgeschäft darstellt. Zu erwarten ist, dass wir aus dem jetzigen Meldedatenabgleich einen kleinen Zuwachs bekommen, aber wir werden auf keinen Fall die Zahlen der Vergangenheit wiedersehen. Ich darf nochmal zurückblättern, 25,5 Millionen in 2015, das war der absolute Peak und tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass wir in dem Meldedatenabgleich 13 und 14 so unglaublich viele neue Beitragssachverhalte gefunden haben, die dann auch erstmal zur Zahlung bewegt werden mussten. Gut. Wie hat sich unser eigener Aufwand entwickelt? Die Frage bei 8,009 Milliarden, wie viel Geld war nötig, um diesen Rundfunkbeitrag einzuziehen? Tatsächlich hatten wir im Jahr 2018 Zusatzaufwände zu leisten, insbesondere für den Meldedatenabgleich. Da geht es um Druck, Porto und Versand, aber es geht natürlich auch darum, die Vorgänge, die zusätzlich reinkamen, zu bearbeiten. Das hat den Aufwand gesteigert. Um 4,3% stieg die Quote oder der Anteil an den Gesamterträgen als Kennzahl. Der durchschnittliche Aufwand je Beitragskonto stieg auch, wenn auch nicht in gleicher Größenordnung. Ist der Tatsache geschuldet, dass wir mehr Beitragskonten haben als im letzten Jahr. Und so errechnet sich eben diese Verhältniszahl. Insgesamt haben wir 173,5 Millionen Euro verausgabt für den Beitragseinzug. Das ist mehr, etwa 7,5 Millionen mehr als im Vorjahr, aber doch deutlich weniger als geplant. Das heißt, wir konnten den Meldedatenabgleich auch mit deutlich geringeren Aufwänden durchführen, als wir das ursprünglich erwartet haben. Nicht zuletzt ein Effekt, der daraus resultiert, dass die Beitragszahler in sehr, sehr hoher Anzahl unsere Online-Kommunikation genutzt haben, tatsächlich zu einer schnellen und sehr effizienten Bearbeitung der Sachverhalte beigetragen haben. Unser Personalbestand über die letzten Jahre planmäßig abgesunken, auch von 17 auf 18 oder im Jahr 18 weiter abgesunken, jetzt auf knapp 952 interne Vollzeitäquivalente. Entschuldigen Sie den technischen Begriff, aber wir müssen immer bei dem hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten eine Maßzahl finden, die wir zum Vergleich nehmen. Das heißt, wir rechnen um in Vollzeitbeschäftigte. Damit ist der Personalabbau und die Restrukturierung dieses Hauses, die seit 13 auf der Agenda stand und ja tatsächlich mit dem neuen Modell verknüpft war, auch abgeschlossen. Wir planen keinen weiteren signifikanten Personalabbau für die Zukunft und haben also in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, dieses Ziel zu erreichen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir zusätzliche Aufgaben haben, die 2013 noch gar nicht auf der Agenda standen, ist das, glaube ich, ein ganz beachtlicher Erfolg. Gut. Ich habe schon erwähnt, wir haben eine sehr positive Überraschung erlebt, nämlich die Tatsache, dass unsere Werbemaßnahmen bei unseren Beitragszahlern oder auch potenziellen Beitragszahlern zur Nutzung der Online-Kommunikation gefruchtet haben. Und Sie sehen das an diesen Kennzahlen. Die Zugriffe auf die Website rundfunkbeitrag.de deutlich angestiegen, 18,5%. Das ist der Teil Information. Das heißt, die Frage, warum eigentlich und wie eigentlich, haben die Nutzer deutlich unser Angebot angenommen, rundfunkbeitrag.de zu nutzen. Und die zweite Zahl, die ganz beachtenswert ist, 2,88 Millionen haben mit uns per Online-Formular oder Online-Dialogkontakt aufgenommen. Zuwachs von 42%, ganz wesentlich verantwortlich dafür, dass der Meldedatenabgleich so schnell und auch so effizient abgewickelt werden konnte. Hätten uns diese Menschen alle geschrieben in der klassischen Form, dann wäre die Bearbeitung deutlich aufwendiger gewesen. Ebenso ein Zuwachs kontinuierlich, wenn von uns auch nicht so ganz so stark beworben wie die Kontaktmöglichkeiten im privaten Bereich, der Zuwachs im Serviceportal für Unternehmen. Wir verzeichnen mittlerweile über 200.000 Unternehmen, die dort regelmäßig die Kontaktmöglichkeiten nutzen bzw. sich verzeichnet haben, mit einem Interaktionsvolumen von 1,25 Millionen Transaktionen. Ein deutlicher Beitrag zur Einsparung von Porto, Druck, Versand, Papier und Ähnlichem. Auch das ganz erfreulich. Gleichwohl, auch wenn diese Online-Zahlen beeindruckend sind, bleibt einer der Hauptkontaktkanäle mit uns der Telefonservice. Sie sehen die Zuwachszahlen im Wesentlichen durch den Meldedatenabgleich verursacht. Wir haben tatsächlich wieder einen Anstieg der Anrufe gesamt zu verzeichnen. Das war auch so geplant. Wir haben auch einen Anstieg der durchschnittlichen Anrufe pro Arbeitstag zu verzeichnen. Auch das war so geplant. Und die Spitzenmonate konnten wir durch eine verfeinerte interne Planung auch ganz gut bewältigen. Auch wenn fast 500.000 Anrufe im Oktober durchaus eine Zahl sind, die uns vor Herausforderungen gestellt hat. Insgesamt kann man sagen, aufgrund des Meldedatenabgleichs haben wir 550.000 telefonische Kontakte zusätzlich oder direkt damit verbunden bekommen. Das heißt, der Kanal ist weiterhin attraktiv und auch wenn wir in die Zukunft blicken, wird sich das auf absehbare Zeit nur wenig ändern. Die jüngsten Umfragen in dem Bereich zeigen, dass das Kontaktverhalten der Menschen immer dann aufs Telefon schwenkt, wenn es für sie besonders relevant wird und sie tatsächlich eine schnelle Klärung wollen. Das heißt, wir werden auch diesen Servicekanal weiter in diesem Umfang bereitstellen müssen. Ja, last not least, auch Papier ist nicht zu verhindern. Wir haben tatsächlich über 17 Millionen schriftliche Anfragen bekommen. Das ist ein Anstieg von 11% im Vergleich zum Vorjahr. Auch hier eindeutig dem Meldedatenabgleich zuzuordnen. Das Regelgeschäft an sich ist stabil, was diesen Kontaktkanal angeht. Wir haben 75 Millionen Schreiben versandt. Das ist ein leichter Anstieg. Und wenn Sie gleich die Zahlen zum Meldedatenabgleich sehen, dann werden Sie sagen, wieso nur so wenig? So wenig mehr, meine ich. Tatsächlich haben wir in anderen Bereichen die Versandmengen deutlich reduziert, sodass der Zuwachs aus dem Meldedatenabgleich ein Stück weit kompensiert werden konnte oder ein großes Stück kompensiert werden konnte durch Effizienzgewinne an anderer Stelle. Automatisierungsquote insgesamt noch sehr hoch. Auch das trägt dazu bei, dass wir dieses Arbeitsvolumen überhaupt bewältigen können. Wenn ich in die Zukunft blicke und vor allem auf das laufende Jahr 2019, dann stehen jetzt einige Aufgaben an, die sozusagen mit dem Abschluss des Meldedatenabgleichs und mit dem Abschluss des Jahres 2018 auf uns zugekommen sind. Wir müssen weiterhin die noch offenen Anfragen aus dem Meldedatenabgleich zu Ende bearbeiten. Wir müssen unsere Servicekanäle auch weiterhin in dieser Größenordnung aufrechterhalten. Wir arbeiten hart daran, das Thema Automatisierung gerade durch die Online-Dialoge und durch die neuen Kommunikationsmöglichkeiten weiter auszubauen, um dem Beitragszahler noch schneller eine Bearbeitung seiner Anliegen zu ermöglichen. Wir stellen aber auch fest, dass wir im Bereich des sogenannten Kundenkontaktmanagements für die Zukunft schon noch ein paar Hausaufgaben machen müssen. Die spannende Frage wird sein, können wir rundfunkbeitrag.de zusätzlich über interaktive Elemente so attraktiv gestalten, dass noch mehr Menschen die Online-Kommunikation nutzen und es nicht mehr für nötig erachten, uns zu schreiben. Schreiben ist immer schwierig, sehr aufwendig. Wir werden in diesem Jahr den Meldedatenabgleich abschließend bewerten. Wir zeigen Ihnen gleich eine Stichtagsbewertung zum 31.12.18, aber tatsächlich läuft die Nachbearbeitung des Meldedatenabgleichs immer noch und wir werden bis zum Jahresende hoffentlich in der Lage sein, eine abschließende Bewertung des Ergebnisses vorzunehmen. Ja, und nachdem, obwohl wir unseren Personalbestand jetzt auf die Zielgröße reduziert haben, ist das Arbeitsaufkommen tatsächlich nur zu bewältigen, wenn wir auch in der Zukunft noch ein paar Optimierungen vornehmen. Das heißt, Kostensenkung bzw. Sparanstrengungen sind auch bei uns dauerhaft auf der Agenda. Das soweit mein Rückblick auf das Jahr 2018. Ich würde jetzt gerne in die angekündigte Tiefenbohrung einsteigen, Meldedatenabgleich und seine Effekte. So, man kann heute, obwohl die Ergebnisse noch nicht vollständig vorliegen, sagen, der Meldedatenabgleich in seiner operativen Durchführung ist völlig planmäßig verlaufen. Er ist auch operativ, was das Outbound-Geschäft angeht, zu Ende. Wir haben alle Klärungsschreiben ausgebracht, alle Versendungen vorgenommen. Und tatsächlich ist durch den hohen Mitwirkungsgrad, anders als in 13 und 14, da hatten wir Reaktionsquoten, die waren weit unter 50% der Angeschriebenen. Diesmal liegen wir über 50%. Durch diesen hohen Mitwirkungsgrad sind wir tatsächlich sehr planmäßig unterwegs und konnten das Thema operativ in 2018 sehr gut abwickeln. Im Ergebnis, das werde ich Ihnen gleich zeigen, hat der Meldedatenabgleich Bestandserosion verhindert. Das heißt, wir liegen beim Ertragsniveau immer noch in der Bandbreite. 8 Milliarden plus minus 1%, hatte ich gesagt, ist die Schwankungsbreite. Da liegen wir. Er hat also keine zusätzlichen Beitragskonten in hoher Anzahl gebracht, die für Mehrerträge, vor allem für strukturelle Mehrerträge in den nächsten Jahren Anlass geben könnten. Unsere Prognosen haben sich da also bestätigt. Und es hat sich auch gezeigt, dass durch diese Bestandserosion, die nun sichtbar wurde, dass der Meldedatenabgleich, der bundesweite, tatsächlich als korrektiv und ergänzendes Instrument notwendig ist, um den Beitragskontenbestand korrekt zu halten oder anders formuliert Beitragsgerechtigkeit zu erhalten, indem alle, die zahlen müssen, auch tatsächlich gefunden werden und dann zahlen. Ein paar Fakten und Zahlen. Am 6. Mai 2015, das war der Stichtag, den wir mit den Meldebehörden vereinbart hatten, um die Daten aller Volljährigen, also über 18-Jährigen in Deutschland, abzuziehen, einzufrieren und uns bereitzustellen. Der 6. Mai, wir haben da übermittelt bekommen knapp 73 Millionen Datensätze der über 18-Jährigen in Deutschland. Wir haben die mit den vorhandenen Beitragskonten und Beitragszahlern abgeglichen. All diejenigen, die wir dort gefunden haben, zu denen wurden die Meldesätze umgehend gelöscht. Bei den Nichtbekannten haben wir tatsächlich dann begonnen, Klärungsschreiben auszubringen. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger um Mitwirkung gebeten, sich zu erklären, ob sie in der Wohnung alleine wohnen, beitragspflichtig sind oder ob jemand anders für diese Wohnung zahlt. Tatsächlich haben wir zum Jahresende 3,3 Millionen Schreiben ausgebracht. Insgesamt 4,1 Millionen Klärungsbriefe. Warum mehr Klärungsbriefe als Adressaten oder Aufklärungsbedarfe? Klar, auf das erste Klärungsschreiben reagieren nicht alle. Wir mussten Erinnerungen ausbringen und wir mussten möglicherweise sogar dann die automatische Anmeldung vornehmen. Aber Klärungsbriefe eben höher als die Anzahl der Adressierten. Insgesamt zum Stichtag 31.12. 2,1 Millionen Reaktionen. Da sind auch mehrfache Reaktionen dabei. Also manche Leute telefonieren erst und nutzen dann das Online-Formular oder nutzen das Online-Formular und telefonieren dann, um zu fragen, ob es auch angekommen ist. Also all das ist in diesen Zahlen enthalten. Und zum Stichtag 31.12. hatten wir also 0,6 Millionen oder 600.000 Sachverhalte zusätzlich aus dem Meldedatenabgleich in unserem Beitragskontenbestand bekommen. Das ist der Effekt, der Mengeneffekt des Meldedatenabgleichs zum Stichtag 31.12. Die Anmeldung dieser Sachverhalte erfolgte immer zum Einzugsdatum aus dem Meldesatz oder gegebenenfalls dann und gegebenenfalls rückwirkend bis zum 1. Januar 2016. Das war die Maßgabe des Meldedatenabgleichs. Und diese Sachverhalte sind jetzt noch im System. Teilweise warten wir noch auf Rückmeldung. Sie sind alle angemeldet, aber natürlich sind da auch noch Sachverhalte enthalten, in denen die Leute erst ganz zum Schluss sich erklären und sagen, für die Wohnung wird schon bezahlt. Ich habe nur vergessen, mich zurückzumelden. Gut. Die zweite Tiefenbohrung. Nebenwohnungen. Tatsächlich war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts am 18.07. für uns sehr erfreulich. Gerade auch im Zusammenhang mit den Fragestellungen, die insbesondere im nicht privaten Bereich aufgeworfen wurden zur Verfassungsmäßigkeit des Rundfunkbeitrags, haben wir dort mit Freude zur Kenntnis genommen, dass der Rundfunkbeitrag und damit auch der Beitragseinzug auf dem Boden der Verfassung steht. Gleichzeitig haben aber die Richter des Bundesverfassungsgerichts festgelegt, dass Nebenwohnungen unter gewissen Rahmenbedingungen nicht dem Rundfunkbeitrag unterliegen, also befreiungswürdig sind, wenn tatsächlich die belastete Person schon für die Hauptwohnung bezahlt. Und das Bundesverfassungsgericht hat etwas gemacht, was ja für uns schon herausfordernd war. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich gesagt, die Befreiungsmöglichkeit gilt unmittelbar. Unmittelbar bedeutet, noch während der Urteilsverkündung, Herr Roskopf war vor Ort, noch während der Urteilsverkündung gingen bei uns die ersten Anträge ein. Das heißt, die Menschen saßen schon vor ihren Notebooks und PCs und haben auf das Urteil gewartet und dann den Sendeknopf zu drücken. Wir waren also gefordert, diese Befreiungsmöglichkeit sofort umzusetzen, haben dann also in einem Kraftakt tatsächlich Höchstgeschwindigkeit ein neues Online-Formular entwickelt, tatsächlich ein Informationsmaterial auf rundfunkbeitrag.de bereitgestellt zu den Regelungen und zur Interpretation des Urteils des Bundesverfassungsgerichts und haben ganz schnell ein Bearbeitungsverfahren für diesen Sachverhalt etablieren müssen, denn tatsächlich haben wir bisher mit der Fragestellung Haupt- oder Nebenwohnung seit 2013 nichts zu tun gehabt. Wohnung war Wohnung für uns, eine Wohnung, ein Beitrag. Sie erinnern sich an den Claim. Damit ging schon eine ganze Reihe von Fragestellungen her, die jetzt für die Interimszeit zu klären waren. Tatsächlich wurde der Gesetzgeber aufgefordert, bis Mitte 2020 eine abschließende Regelung zu treffen. Das ist jetzt auch nach unserem Kenntnisstand in Arbeit sozusagen im Gesetzgebungsverfahren. Wird uns dann auch nochmal gegebenenfalls zur Anpassung dieses Verfahrens bringen. Was passierte bis Dezember 2018? Wir haben insgesamt 233.500 Vorgänge zu diesem Sachverhalt ins Haus bekommen. Ich formuliere das bewusst vorsichtig. Sie sehen nämlich im Aufklappen schon, dass 34.000 dieser Vorgänge allgemeine Anfragen waren, so nach dem Motto, wie ist das denn nun mit der Nebenwohnung und kann ich mich befreien lassen? Es waren auch Mehrfachanträge, die Leute waren teilweise extrem ungeduldig. Sprich, man hat uns per E-Mail einen Antrag geschickt, per Online-Formular und dann auch noch angerufen. So kommen Mehrfachanträge zustande zum gleichen Sachverhalt. In 45.000 Fällen haben wir Anträge enthalten ohne den entsprechenden Nachweis. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, auf Antrag und mit Nachweis. Hier mussten wir den Bürgerinnen und Bürgern mitteilen, dass sie uns doch bitte eine Meldebescheinigung schicken, aus der hervorgeht, dass sie tatsächlich Inhaber der Haupt- und Nebenwohnung sind und insofern der Befreiungssachverhalt auch zulässig ist. 42.700 haben wir bearbeitet, davon 19.500 Befreiungen zum Stichtag 31.12. ausgesprochen. Bei dem Rest lagen die Befreiungsvoraussetzungen in diesem Antrag nicht vor. Ja, und so insgesamt 122.000 bis zum Jahresende bearbeitet, der Rest eben dann in 19 und weitere Anträge sind zu erwarten. Gut, das der Parforce-Ritt mit zwei tiefen Bohrungen. Ich hoffe, ich konnte Sie auf die wesentlichen Punkte aus dem Jahresbericht aufmerksam machen und jetzt gerne Ihre Fragen.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war eine Menge Stoff. In der Tat und etwas kürzer als die angekündigten 45 Minuten. Ich denke, das ist für alle erfreulich und auch in Ihrem Sinne. Umso mehr Zeit haben wir natürlich für Ihre Fragen. Und wir können direkt auch mit der Runde loslegen. Herr Grimberg, bitte.
Ich würde ganz gerne gleich hier, ist das an? Ja, so nötig ist es aber auch gar nicht. Anknüpfen, das war ja bei den Anstalten immer sozusagen ein großes Schreckgespenst. Können Sie denn sozusagen jetzt den Beitragsausfall durch die Nebenwohnungsbefreiung kalkulieren? Also können wir da jetzt einfach 19.000 Blumenkohl mal 17,50 mal 12 rechnen und kommen dann ungefähr auf die Größenordnung?
Gute, bin ich, ja, ich bin dran. Ja, gute Frage, Herr Grimberg. Tatsächlich, ich würde gern, damit keine Irritationen entstehen, nochmal auf die Folie zurückgehen. Wir haben hier eine Stichtagsbetrachtung, 31.12. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hatten wir tatsächlich diese 19.500 befreit. Das ist der Ertragsausfall, ich will mal sagen, der sicher ist. So, die spannende Frage ist, können die Menschen, die wir hier aufgefordert haben, ihre Meldebescheinigung beizubringen, tatsächlich auch eine entsprechende Meldebescheinigung beibringen? Und wie viele Anträge gehen denn noch ein? Das ist ja auch die spannende Frage. Das heißt, sicher sind die 19.517 mal 210 Euro. Ja, tatsächlich. Unsicher ist, wie geht's weiter?
Weitere Fragen?
Kann man das in der Größenordnung, die Unsicherheit, quantifizieren?
Helfen Sie mir auf, was meinen Sie in der Größenordnung?
Naja, wenn wir jetzt von 19.517 ausgehen, dann haben Sie da sicherlich eine Dunkelziffer irgendwo im Portfolio.
Okay. Gut. Ja. Also tatsächlich liegen uns keine gesicherten Erkenntnisse über die Anzahl der Nebenwohnungen oder Zweitwohnungen in Deutschland vor. Es gibt verschiedene Quellen, die wir natürlich angezapft haben. Wir sitzen ja nicht hier in Bocklemünd und warten, bis das Überraschungsei aufgeht. Aber es gibt tatsächlich in Deutschland keine gesicherte Statistik über die Anzahl von Nebenwohnungen im Sinne des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Es gibt unterschiedliche Quellen, die aber auch unterschiedliche Zahlen nutzen, sodass wir eher ratlos zurückgeblieben sind. So, wo das enden wird, können wir heute tatsächlich nicht mit abschließender Sicherheit sagen. Die Intendantinnen und Intendanten der ARD haben ja auch bei der Anmeldung zum 22. KIF-Bericht darauf hingewiesen, dass dort eine hohe Unsicherheit herrscht, weil wir es eben nicht quantifizieren können im Moment.
Herr Gerine.
Eine Frage zu der Zahl der Wohnungen, die Sie nach diesem Meldedatenabgleich angemeldet haben. Sie sprechen von 600.000 Sachverhalten. Sind das Wohnungen, die Sie angemeldet haben? Also tatsächlich, okay.
Frau Bialek. Diese 600.000 neue Sachverhalte, das sind tatsächlich dann auch die 17 Euro, also das sind dann die Konten, die Sachverhalte.
Wir klären es mal auf, es ist unser technokratischer Sprech, tatsächlich Sachverhalt, warum heißt es Sachverhalt und nicht Wohnung? Zunächst mal identifizieren wir nur eine Person an einer Adresse und fragen sie, bist du denn beitragspflichtig? Das ist zunächst mal nur der Sachverhalt, der Klärungssachverhalt. Sagt die Person, ja, ich wohne in der Wohnung und bin beitragspflichtig, dann kommt eine beitragspflichtige Wohnung dazu. Sagt sie, nein, es zahlt schon jemand anders, ist der Klärungssachverhalt ohne Wohnung sozusagen abgeschlossen. Deswegen bleiben wir bei den 600.000 Fällen noch bei dem Terminus Sachverhalt. Ob dahinter wirklich 600.000 beitragspflichtige Wohnungen stehen, wird sich zeigen. Es ist zu erwarten, dass ein Teil dieser Sachverhalte sozusagen nicht in der Beitragspflicht endet, weil die Menschen in einer Wohnung wohnen, für die schon bezahlt wird. Oder aber die Menschen zwar in einer Wohnung wohnen und eigentlich beitragspflichtig sind, sich aber befreien lassen können. Auch das erleben wir immer wieder. Deswegen Sachverhalt im Unterschied zu beitragspflichtiger Wohnung.
Herr Hoff?
In welchem Maße vertrauen Sie denn auf die Einwohnermeldeämter, dass da auch ordnungsgemäß die Anmeldungen kontrolliert werden? Weil ich könnte mir vorstellen, ich bin Jugendlicher, ziehe zu Hause aus, habe meine erste Wohnung, bleibe aber einfach bei Papa und Mama gemeldet und vergesse die Neuanmeldung da. Können Sie da Druck ausüben oder sind Sie da in Gottes Hand?
Wir sind in der Hand der Meldebehörden. Tatsächlich nehmen wir den Meldedatenbestand, der uns übermittelt wird, und verarbeiten diesen. Wir sind auch nicht befugt, Rückmeldungen an die Meldebehörden zu geben. Das ist datenschutzrechtlich nicht zulässig. Das heißt, wir verarbeiten und stellen dann auch durchaus fest, diese und andere Sachverhalte, ja.
Ich würde gerne noch eine Nachfrage stellen zu den zu den Online-Anfragen, die Sie haben. Da ist die Rede von Anliegen und in einem anderen Punkt bei den schriftlichen Sachen geht es mit Anfragen. Inwiefern ist das vergleichbar?
Das heißt, direkt vergleichbar. Ja. Anliegen ist etwas konkreter, weil wir natürlich in den Online-Dialogen sehr stark clustern. Das heißt, Sie haben Änderungsmeldungen, Adressänderungen, also Umzug, Sie haben Änderungen der Bankverbindung, Sonstiges. Während im schriftlichen Kontakt kann natürlich alles dabei sein.
Herr Geringer hatte noch eine Frage.
Ja, es heißt ja, es sind 6 Millionen Anmeldungen von Wohnungen getätigt worden 2018. Da ist ja der Meldedatenabgleich nur ein Bruchteil von offensichtlich, da der eine Rolle spielt. Ja. Wo kommt die andere große Zahl, also über 5 Millionen müssen das ja sein, hinzu? Und können Sie noch was sagen zu den Personen mit Befreiung, wer das genau ist? Das kann man, glaube ich, ein bisschen aufdröseln noch.
Okay. Die 6 Millionen missverständlich waren Adressaten im Klärungsprozess. Unser Klärungsprozess zur Klärung, ob Beitragspflicht besteht oder nicht, speist sich aus zwei Quellen. Sie wissen, dass wir aus der sogenannten anlassbezogenen Meldedatenübermittlung Umzugsdaten bekommen und sonstige Änderungen des Meldesatzes, also Namensänderungen etc. Und den Meldedatenabgleich zusätzlich haben. Das sind also 6 Millionen Adressaten, bei denen eine Klärung erforderlich wurde. Resultierende Anmeldungen aus diesem Prozess 2 Millionen. Genau. Jetzt war noch die Frage zu den Befreiungsgründen. Was sind so, das Gros der Befreiten, über 2,15 Millionen, sind tatsächlich Empfänger von Arbeitslosengeld II. Und finden Sie auch im Jahresbericht so aufgedröselt. Die anderen Befreiungsgründe oder der Rest sozusagen, die 1 Million, verteilt sich auf die anderen Befreiungsgründe wie BAföG, Empfänger von Grundsicherung im Alter, Empfänger von Pflegegeld etc.
Bis hin zum Nebenwohnungen. Bei der 15
im Jahresbericht ist die genaue
Genau. Herr Buß.
Ja, nochmal sozusagen zu der Verlässlichkeit der Daten, was die Haushalte angeht. Ist es nach wie vor so, dass Sie das nicht nochmal gegenchecken können, zum Beispiel mit privaten Adressdatenbanken auf dem Markt, Schober-Gruppe, Avato etc.? Ja. Und inwiefern denken Sie dann darüber nach, das scheint ja eine Grauzone zu sein, inwiefern denken Sie dann darüber nach, auch zumindest um die Grauzone mal benennen zu können, stichprobenhalber wieder Leute rauszuschicken, oder ist das für die Zukunft völlig ausgeschlossen?
Also ich beginne mit der letzten Frage, das ist völlig ausgeschlossen. Was wir tatsächlich tun ist, sollten wir einen Meldesatz bekommen, bei dem der Brief nicht zustellbar ist, dann führen wir diese Adresse in ein sogenanntes Adressklärungsverfahren bei der Post, Post-Premium-Adress, und fragen also nach, ist die Adresse existent und auch die Person existent, und den Rücklauf verarbeiten wir. Wir mieten keine privaten Adressen von Schober, AZ Direkt oder Ähnlichem an und prüfen das aktiv, sondern erst, wenn eine Unzustellbarkeit im Postweg entsteht, dann prüfen wir, ob die Adresse tatsächlich existiert, und nutzen dort die Dienstleistungen der Post. So, wir werden nicht rausgehen und flächendeckend überprüfen, ob mit eigenem Personal am besten noch, ob das tatsächlich zustellbar ist oder nicht. Wir erleben im Moment, wie andere große Postkunden auch, dass die Zustellqualität in einigen Großstädten schwankt und auch sich verändert. Da sind wir im intensiven Dialog mit der Post, wie wir dort gemeinsam sozusagen eine Lösung finden können. Teilweise haben wir auch die Situation, das ist also eher technisch begründet, dass die Übermittlung eines Meldesatzes nach Umzug so schnell passiert, dass die Bewohner des Hauses noch gar kein Klingelschild da dran haben. Das heißt, der Zusteller kommt mit Fug und Recht zurück und sagt, die Adresse gibt's gar nicht. Also doch, die Adresse schon, aber den Menschen dort nicht, weil da ist kein Namensschild. So, das führt dann dazu, dass wir dann eben nochmal zustellen, und dann ist der Brief auch zustellbar. Aber tatsächlich werden wir nichts unternehmen, um dort aktiv sozusagen die Qualität der Meldesätze zu eruieren oder eine Differenz zwischen übermitteltem Meldesatz und tatsächlicher Wohnsituation.
Herr Wagner. Ja, vielen Dank. Herr Wolf, Sie sagten vorhin, dass Sie 400.000 neue Wohnungen identifiziert haben. Ist das Ihr Terminus technicus für Schwarzseher, oder ist das tatsächlich, kann man das sozusagen, muss man das anders erklären?
Man muss es anders erklären. Tatsächlich ist, wenn Sie sich, oder ein Teil von Ihnen wird sich erinnern, dass wir letztes Jahr über den berühmten blinden Fleck sprachen. Das heißt, wir verlieren Beitragskonten, Sachverhalte durch eine gewisse Veränderung nach Umzug. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. wenn sich eine Wohngemeinschaft auflöst, ob nun ehelich oder nicht ehelich, völlig egal, und der Beitragskonteninhaber verzieht, dann bekommen wir dessen Umzugsmeldung nach dem Motto, Jörg Wagner ist umgezogen von A nach B. Wir wissen aber nicht, wer in der Wohnung verbleibt, ob überhaupt jemand in der Wohnung verbleibt und ob er dann beitragspflichtig ist. Diese Information liegt uns nicht vor. So, das heißt, da das Umzugsverhalten in Deutschland relativ konstant sozusagen ist in den letzten Jahren, tauchen immer wieder solche Sachverhalte auf. In welcher Größenordnung ist die spannende Frage? Das müssen wir mit der abschließenden Bewertung des Meldedatenabgleichs mal fassen. Aber tatsächlich schon in Größenordnung. Wir reden dort nicht über 5 Fälle im Jahr, sondern tatsächlich in Größenordnung. Diese Sachverhalte bedienen den von uns sogenannten blinden Fleck. Das heißt, es gibt Wohnsituationen, die eigentlich beitragspflichtig sind. Wir wissen davon aber nichts. Und wenn sich die Wohnungsinhaber nicht selbst melden, was sie doch auch tun, also es gibt ja auch viele freiwillige Reaktionen, dann bleibt der Sachverhalt unentdeckt bis zum Meldedatenabgleich. Im Meldedatenabgleich finden wir den Sachverhalt, klären ihn auf und dann gibt es gegebenenfalls auch eine rückwirkende Anmeldung zum Datum der alleinigen Wohnungsinhabung.
Dann frage ich gerne anders. Sie hatten im Zuge der Beitragsumstellung von Rundfunk, von Geräte gezogene Gebühr auf einen Beitrag, eine Wohnung gesagt, Sie hätten 1,9 Millionen neue Beitragspflichtige entdeckt. Mhm. Wie viel haben Sie denn durch diesen neuen Meldedatenabgleich entdeckt, die man jetzt als neue Beitragspflichtige sehen muss, die es vorher zwar gab, aber die sich dieser Beitragspflicht entzogen haben? Gibt es darüber eine Statistik?
Die Frage ist furchtbar schwierig, aber ich beantworte sie doch gerne. Tatsächlich sehen wir insgesamt keinen Zuwachs an beitragspflichtigen Konten. Was wir sehen ist, dass wir über die Jahre immer wieder beitragspflichtige Sachverhalte verlieren und die dann wieder auffüllen. Verlieren und wieder auffüllen. Aber der Bestand an beitragspflichtigen Wohnungen sozusagen in Deutschland, der ist relativ konstant. So, das heißt, neue Beitragspflichtige, wie man sie, es gibt ja einige Spekulationen, dass durch Zuzug, Migrationseffekte und ähnliches neue Wohnungen entstehen, das sehen wir im Moment nicht. Wir sehen also einen konstanten Bestand an beitragspflichtigen Wohnungen in Deutschland. Was wir sehen, ist unheimlich viel Bewegung und wir selbst blicken ja mit Ihnen zusammen heute zum Stichtag 31.12. immer auf die saldierten Effekte. Das heißt, was zeigt sich zum Jahresende? So, und wir weisen darauf hin, dass auch in den 400.000 zusätzlichen Wohnungen immer noch Sachverhalte stecken, die möglicherweise wieder zur Abmeldung gebracht werden. Und die Schwankungsbreite ist mittlerweile so gering, dass wir davon ausgehen, dass nach der großen Welle, die wir in 13/14 hatten, wir nun in Deutschland alle beitragspflichtigen Wohnungen unter Nutzung des Meldedatenabgleichs sozusagen in einer Beitragsperiode immer wieder sehen. Das heißt, es gibt da draußen nicht noch eine 500.000 Wohnungen, die wir nicht kennen und die doch beitragspflichtig sind. Es schwankt aber etwas um diesen Wert.
Herr Hoff. Zwei Fragen. Zum einen, der nächste Meldedatenabgleich wäre dann 2022. So, ja. Da ist der ungefähr geplant.
Es gibt tatsächlich unseren Wunsch sozusagen, also auch den Wunsch der Rundfunkanstalten, den Meldedatenabgleich nun regelmäßig zum Instrument zu machen, um genau diese Erosion dann auch in der Beitragsperiode auszugleichen. Der Gesetzgeber muss sich jetzt äußern, ob er das will. Aber typischerweise wäre es dann 2022 in der Mitte einer Beitragsperiode, wäre das ein ganz vernünftiger Zeitpunkt, ja.
Dann habe ich eine Frage. Wir haben hier in den FAQs steht, dass Sie für die kommende Beitragsperiode mit konstanten Gesamterträgen in Höhe von 7,9 Milliarden rechnen. Das sind 100 Millionen weniger. Das kann ja allein an Zweitwohnungen und Erosion und Bestandsausgleich nicht liegen. Das ist doch eine hohe Summe.
Doch, liegt tatsächlich im Wesentlichen am Effekt der Befreiungsentwicklung, insbesondere in dem Thema Nebenwohnungen, ja.
Aber ich meine, die Nebenwohnungen, wenn man die jetzt hier, die 20.000 hochrechnet, ist man bei 4. Wenn man sagt, da sind nochmal dreimal so viel, kommt man auf 10. Da müssten ja dann 90 Millionen für Befreiungen noch dabei sein.
Also die spannende Frage ist tatsächlich, auf wie viele Nebenwohnungen wird es geben? Es gab tatsächlich eine Zahl, die uns erschreckt hat, aus einem Artikel im Fokus, glaube ich, aus 2017. Da ging es um Berufspendler und... Bitte?
Glauben Sie nie dem Fokus.
Herr Hoff, wir glauben allen, ja? Auch Ihnen, so. Nein, auch Ihnen, sagte ich, nicht selbst Ihnen. So, tatsächlich wurde dort eine Zahl, wurde auf die hohe Unsicherheit verwiesen, aber bis zu 2 Millionen Nebenwohnungen soll es angeblich in Deutschland geben. Rechnen Sie das mal hoch, wo wir dann liegen bei 2 Millionen. So, es gibt andere Zahlen, die deutlich niedriger sind, aber die immer noch nicht so sind. Wir müssen es einfach abwarten. So, das Antragsverfahren, das das Bundesverfassungsgericht vorgesehen hat, hat auch eine gewisse Trägheit. Das heißt, bis jemand sich tatsächlich aufrafft, sozusagen diesen Antrag bei uns zu stellen, so einfach wir das auch über die Online-Möglichkeit im Moment gestalten, kann es dauern. Das heißt, das, was wir zum Jahresende 18 gesehen haben, ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir wissen nur leider nicht, wie lang die Fahnenstange ist.
Das heißt, Sie sind einfach nur super vorsichtig.
Wir müssen zumindest, wenn wir über eine Beitragsperiode 21 bis 24 reden, tatsächlich darauf hinweisen, dass dort eine hohe Unsicherheit besteht, die aus unserer Sicht zu einem Verlust an Rundfunk, an Erträgen aus Rundfunkbeitrag führt von bis zu 100 Millionen. Die KIF begleitet das sehr intensiv. Wir werden uns die Entwicklung in 19 auch gemeinsam angucken. Und wir werden sicherlich zum Jahresende nochmal eine Aktualisierung vornehmen müssen, tatsächlich. Dann werden wir schlauer sein.
Dann habe ich noch eine Verständnisfrage. Es geht um die Landesmedienanstalten. Hier steht drin, dass die Erträge in Höhe von 1,8989% erhalten, sowie von den anderen Erträgen. Das sagt mir nichts.
Andere Erträge sind Erträge, die wir beispielsweise aufgrund von Erhebung von Säumniszuschlägen einnehmen. Mhm. Also wenn jemand tatsächlich sich weigert zu zahlen, es kommt zu einem Festsetzungsbescheid, der dann gesetzlich auch mit einem Säumniszuschlag belegt wird, dann sind das andere Erträge, weil sie nicht zu diesen 17,50 Euro zählen, sondern zusätzlicher Ertrag sind.
Das heißt, die kann man aber einfach aufaddieren, die beiden Prozentzahlen. Die kann man aufaddieren, die beiden Prozentzahlen für die Landesmedienanstalten dann? Oder?
Nein, kann man nicht. Nee, die anderen Erträge sind ja, die schwanken ja sehr stark. Ja. Also die 1,98989% sozusagen sind tatsächlich Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag, 17,50 Euro vorausgesetzt, das, was wir haben. Und der Rest entwickelt sich von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Der Gesetzgeber hat nur festgelegt, dass die Landesmedienanstalten eben auch an diesen anderen Erträgen partizipieren und das nicht alleine den Rundfunkanstalten zufließt.
Okay. Achso, jetzt haben wir mehrere Wortmeldungen. Herr Gehring war ein bisschen schneller.
Da ich das Mikrofon habe, mache ich es mal der Effizienz halber. Herr Wolf, Sie sagten auch, dass Sie ungefähr 70.000 postalische Kontakte haben pro Tag, ist das richtig?
Ja.
Die Zahl vor 4 Jahren war 160.000, das hing zusammen mit der Beitragsumstellung, aber Sie sagten Spitze, im Normalfall 60.000 bis 80.000. Mhm. Kann man also sagen, dass trotz Ihrer gesteigerten Online-Kontakte das postalische Aufkommen gleich geblieben ist? Und wenn ja, woran liegt das überhaupt? Gibt's, bleiben die Menschen irgendwie stabil in der Art und Weise, wie sie sich postalisch verhalten? Und warum ist das so? Können Sie das irgendwie einschätzen?
Ja, danke für die Frage, Herr Wagner. Tatsächlich haben wir ein Absenken. Sie erinnern sich völlig richtig, wir hatten in der Spitze bis zu 160.000 Posteingang während der Umstellung auf den Rundfunkbeitrag. Das waren aber Spitzenwerte, die tatsächlich einmalig waren und nie wieder gesehen wurden, Gott sei Dank. Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt, also 13, 14 und vor der Umstellung so 90.000 pro Tag, sind dann abgesunken, waren auch in 2017, wenn Sie sich erinnern, schon deutlich unter die 70.000 abgesunken. Tendenz fallend. Und der Effekt dieses Jahr ist alleine auf den Meldedatenabgleich zurückzuführen und auf die Tatsache, dass wir zusätzlich noch im Schnitt 2.000 Anträge auf Befreiung der Nebenwohnung pro Tag bekommen haben. Die müssen Sie gedanklich schon mal abziehen, weil die werden ja nicht regelmäßig kommen. Wenn die Nebenwohnung mal befreit ist, ist sie befreit. Wir werden einen Änderungsdienst auf den Nebenwohnungsbestand haben, der aber deutlich marginales Aufkommen an Vorgängen bringen wird. So, der Rest, also diese 60.000, um die wir täglich im Posteingang immer schwanken, ist tatsächlich relativ konstant und auch damit zu erklären, dass wir einige Antragsverfahren haben, die Unterlagen benötigen. Beispiel, Folgebefreiung in ALG-2-Bezug. Das heißt, der ALG-2-Bezieher muss uns die Drittbescheinigung der Bundesagentur für Arbeit senden und das ist ein Vorgangseingang. So, bei über 2 Millionen ALG-2-Empfängern können sich ausrechnen, haben wir schon jedes Jahr sozusagen dort eine erkleckliche Anzahl von Vorgangseingängen, die einfach kommen. Befreiungen insgesamt haben hohe Anzahlen und natürlich schreiben uns auch weiterhin Menschen zu anderen Themen. So ganz kommen wir davon nicht weg. Für die ferne Zukunft kann man sich sicherlich vorstellen, und da arbeitet die Bundesregierung ja auch an anderen Stellen dann, dass wir dort auch einen digitalen Eingang zulassen, zukünftig. Das würde dann das postalische Aufkommen reduzieren.
Ich habe noch auch zwei kleine Fragen. Das eine ist, wir haben ja jetzt sehr stark über die Wohnungen geredet. Wir haben einen leichten Anstieg bei den Betriebsstätten hier nur zu verzeichnen gehabt. Woran liegt das? Es gab ja früher zu alten Zeiten auch immer so, dass, ich weiß nicht, ob es nur ein Gerücht war oder auch eine halbwegs bestätigte Tatsache, dass eben viele Betriebsstätten, die damals ja auch schon gebührenpflichtig waren, sich dieser Gebührenpflicht entzogen haben, ja. Das aber auch nicht so genau nachgeprüft und nachgehalten und verfolgt wurde. Wie sieht das jetzt aus, beziehungsweise ist da auch generell von offensichtlich weniger, wie soll ich sagen, Zugewandtheit vielleicht zu sprechen, dass sie da Schwierigkeiten haben? Und die zweite Frage wäre, wir haben in Großbritannien diese Diskussion, dort sind ja auf Beschluss der Regierung von 1999 oder 2000, nee, 2019 oder 18, Quatsch, ist ja jetzt, jedenfalls schon etwas länger her, Rentnerinnen und Rentner, Menschen über 75 Jahren von den Beitragszahlungen befreit. Jetzt tobt die Diskussion, ob das weitergehen kann. Die BBC sagt, wir können das nur noch selber stemmen, wenn wir es selber bezahlen müssen, für wirklich Bedürftige und so weiter. Haben Sie da Erkenntnisse, auch durch Ihre Befreiungen, beziehungsweise vielleicht Anträge auf Befreiung von Rentnerinnen und Rentnern, die Sie nicht befreien können, weil Sie eben die dafür vorliegenden Kriterien nicht ganz treffen, wie groß diese Problematik hier in Deutschland ist?
Gut. Ja, erst zum nicht-privaten Bereich. Tatsächlich haben wir im Moment 3,4 Millionen nicht-private Betriebsstätten sozusagen in Beitragskonten. Sie dürfen oder sollten immer im Hinterkopf haben, auch der nicht-private Sektor hat hohe Schwankungen. Insolvenzen, Abmeldungen, Gewerbeänderungen etc. Wir gewinnen tatsächlich regelmäßig dazu. Dort sind wir ja befugt, Adressen anzumieten von Gewerbetreibenden und die unterliegen genau dem gleichen Klärungsschema wie die privaten, nur dass wir dort eben private Adressen nutzen und das führt zu Zumeldungen. Tatsächlich ist der aus unserer Sicht dort keine große Bestandslücke zu erkennen, sondern es ist der Bewegung auch geschuldet. Wir stellen beispielsweise saisonal immer wieder fest oder in einzelnen Jahresscheiben, dass Kleinstgewerbetreibende dazukommen, die wir dann anmelden, die aber gar nicht beitragspflichtig sind, außer sie nutzen noch ein Kfz, dann ist das Kfz beitragspflichtig etc. Also das Gros unserer Beitragspflichtigen im nicht privaten Bereich bewegt sich ja in den sogenannten unteren Staffeln. Die Großunternehmen, die sind alle klar. Da ist auch wenig Bewegung, hin und wieder mal, ja, aber der Zuwachs erfolgt bei den Kleinstgewerbetreibenden. Und das ist ein reges Kommen und Gehen. Also da kann man auch nicht sagen, das ist der Bestand. Also wir haben anders als bei den Meldedaten haben wir kein Korrektiv. Also wir können nicht einen ähnlichen Bestand anzapfen und sagen, das ist es jetzt. Insofern sind wir dort eher Beobachter der Situation.
Das heißt, die können jetzt einigermaßen sicher sein, die Firma Sixt hat alle Autos angemeldet.
Ja. Die zweite Frage zu den Rentnern. Also tatsächlich erheben wir nicht und dürfen es auch gar nicht, ob jemand Rentner ist oder nicht. Tatsächlich ist er Wohnungsinhaber und beitragspflichtig. Was wir sehen, ist ein, wenn auch leichter, aber kontinuierlicher Anstieg bei den Befreiungsgründen Grundsicherung im Alter und Grundsicherung bei Erwerbsminderung. Das könnte tatsächlich ein Indiz sein, dass das Thema auch in Deutschland ein Thema ist. Über die Größe mag ich nicht spekulieren, Herr Grünberg. Die BBC hat, so wie wir die Kollegen auch verstanden haben, ja über Jahre hinweg tatsächlich die Kompensation für diese über 75-Jährigen bekommen. Und jetzt geht es darum, wie gehen wir mit dem Ertragsausfall um. In Deutschland kennen wir diese Regelung ja nicht. Beitragspflichtig ist der Inhaber einer Wohnung, unabhängig vom Alter, ob er jetzt Rentenbezieher, vermögend ist oder sonstiges. Wir kriegen nur die Befreiungsgründe mit und die weisen wir dann auch in der Tabelle im Jahresbericht aus. Und wenn Sie die nebeneinander legen, sehen Sie, ja, da gibt es einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Wie das weitergeht, bleibt auch zu beobachten und spannend. Es ist sicherlich so, dass wir heute davon ausgehen, es wird keinen Rückgang mehr geben in diesem Befreiungsgrund. Der wird sich auf dem Niveau weiterentwickeln.
Frau Bogema,
Herr Wolf, Sie haben die Anzahl der Kundenkontakte benannt, sowohl online als auch postalisch. Können Sie was dazu sagen über die Qualität? Also machen Sie irgendwelche Erhebungen, wie zufrieden die Leute sind im Kontakt mit Ihnen? Haben Sie das Gefühl, dass sich die Akzeptanz des Beitrags, kann man das, gibt es da irgendwelche Einschätzungen? Verändert sich das? Ich habe mir mal die Freude gemacht, Google-Bewertungen zu lesen. Da kommen Sie, sagen wir mal so, mittelgut weg. Ja. Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die Sie haben?
Also wir klassifizieren oder werten diese Kontakte nicht aus, tun wir nicht. Das wäre datenschutzrechtlich auch schwierig. Klar, wir könnten die Einwilligung desjenigen einholen und wir könnten ihn befragen. Was wir tun, ist tatsächlich regelmäßig unsere Schreiben auf Verständlichkeit prüfen. Das heißt, wir haben dort ein Panel von Bürgerinnen und Bürgern, die unsere Formulare und Schreiben bewerten und sagen, kann ich das verstehen? Weiß ich, was ihr von mir wollt? Gibt es da noch Verbesserungspotenzial? Die Kontaktqualität an sich sichern wir intern. Also wir gucken schon, ob die Bearbeitung eines Sachverhaltes auch korrekt war, ob die Tonalität passt, ob man das Anliegen vollständig bearbeitet hat. Das machen wir mit unseren eigenen Qualitätssicherungsabteilungen. Das tun wir, aber wir bewerten nicht und monitoren nicht den direkten Kundenkontakt.
Noch eine Frage. In den vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahr war ja die Rede davon, dass Sie vielleicht vermehrt Inkasso-Unternehmen bei der Zwangsvollstreckung einsetzen. In verschiedenen Ländern ist das ja unterschiedlich geregelt, wie wir gelernt haben. Wie ist da der Stand der Dinge? Arbeiten Sie jetzt mit denen zusammen? Wie sind die Erfahrungen?
Also wir haben das getestet und für nicht sinnvoll und nicht wirtschaftlich erachtet. Das heißt, es bleibt bei dem etablierten Verfahren. Wir bringen am Ende des Mahnprozesses ein Vollstreckungsersuchen aus und nutzen die Vollstreckungsorgane der Bundesrepublik in den einzelnen Ländern sozusagen, um unsere Forderungen aus dem Rundfunkbeitrag dann durchzusetzen. Das tun wir weiterhin. Ein Ersatz durch Inkasso, das war ja die Idee, zu sagen, geht das nicht auch aufwandsärmer und möglicherweise auch für die Beitragsschuldner sozusagen in einer etwas direkteren Form. Das hat sich als nicht sinnvoll erwiesen. Ja, das Verhältnis von Ertrag und Aufwand sozusagen hat sich als nicht so günstig erwiesen.
Ja. Herr Grimberg.
Da anschließend noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob Sie damit zu tun haben, aber es hat ja die Überlegungen gegeben, beziehungsweise eben mit den Vollstreckungsbehörden der Länder. Ich weiß das jetzt zumindest genau aus dem Raum des MDR, verstärkt andere Möglichkeiten zu nutzen, um eben diesem Umstand einer Inhaftierung zur Abgabe einer oder bei Nichtabgabe einer Vermögenserklärung und so weiter vorzubeugen, indem man also zum Beispiel vom Bundesamt für Steuern und Ähnliches stärker Daten heranzieht und dadurch eben ermitteln kann, ob bei einem Beitragsschuldner noch Vermögensbestände da sind und der sich sozusagen ärmer rechnet, als er ist oder sowas. Gibt es da Erfahrungen, beziehungsweise was ist da weitergegangen?
Also die Möglichkeit wird immer wieder diskutiert. Ich glaube, der 801 ist das, der dort immer wieder gezogen wird. Wir können nur mit den Vollstreckungsorganen, und das passiert durch die Landesrundfunkanstalten in jedem Bundesland individuell, über die Durchführung der Vollstreckung und ergänzende Maßnahmen sprechen und im Dialog bleiben. Wir selber bestimmen das natürlich nicht. Die Vollstreckungsbehörden sind autonom in der Durchführung dieser Aufgabe. Aber da gibt es einen regen Dialog und der ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, je nachdem, wie sich dort auch die Beitragsschuldner verhalten. Auch das ist je Bundesland wirklich deutlich unterschiedlich.
Aber können Sie da nicht appellieren? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch für das Ansehen sozusagen ja. des ganzen Systems natürlich
ja.
Sinnhafter wäre oder einfacher wäre, ja. wenn man dort zu anderen Lösungen käme. Ich habe das selber ja miterlebt, es gibt dann irgendwelche altgedienten Gerichtsvollzieher, die sagen, ich habe noch 3 Jahre bis zur Rente, warum soll ich mir jetzt, und das ist dann wieder für mich aufwendiger, ich mache das weiter und ich habe auch Spaß dran, mit dem Haftbefehl zu drohen. Ich mache das, und ein anderer, der da etwas aufgeschlossener ist, oder vor allen Dingen die Damen in der Branche, sagen, na nee, ist doch toll, und da können wir dann doch auch beraten, denn viele sind ja tatsächlich dann auch, weiß ich nicht, überschuldete oder hart an der Grenze zur Überschuldung stehende Menschen, denen man auch nicht nur wegen des Beitragssäumnisses, sondern auch in anderen Fällen dann weiterhelfen kann und so weiter und so weiter. Vielleicht wäre da ein Appell von Ihnen, auch wenn Sie sich mal so diskret zurückhalten, hilfreich, dass da vielleicht auch die Politik sagt, Freunde, die und die Maßnahmen sind zuvörderst, keine Ahnung, anzuwenden, bevor wir eben in diese drastische Vollstreckung gehen.
Also die Appelle erfolgen, wenn auch nicht publikums- und medienwirksam. Wir sind dort im Hintergrund, im Dialog. Wir als Beitragsservice liefern Zahlen, Daten, Fakten zu für unsere Kollegen in den Landesrundfunkanstalten, die dann tatsächlich auch mit den Vollstreckungsorganen unterschiedliche Möglichkeiten testen. Aber dieser ein Appell unsererseits, glaube ich, ist da wenig hilfreich, weil tatsächlich geht es um Kompetenzen, die einfach gesetzlich geregelt sind. Und individuelle Einstellungen zum Verfahren und zur Nutzung gewisser Mittel können wir nur zur Kenntnis nehmen, auch wenn wir die bei der Position bleiben, wir für wenig angemessen halten, wenn es darum geht, den Rundfunkbeitrag zu vollstrecken.
Wenn ich jetzt fies und frage noch nach, würden Sie sich ein Verfahren wie in Großbritannien wünschen, wo ja die Nichtbezahlung der License wie eine Straftat darstellt und damit natürlich ein deutlich schärferes Schwert ist, als hier unser de facto ja eher dem Bußgeldverfahren ähnliches System?
Schärferes Schwert, aber die Frage, wo schneidet es ein? Und wir setzen ja seit Jahren sozusagen, auch wenn es schwierig ist, vor dem Hintergrund unserer Kundenkontakte, Frau Burgmann hat darauf hingewiesen, Beliebtheitswettbewerbe gewinnen wir nicht. Aber wir wollen im Kontakt eine gewisse Akzeptanz erzeugen, und das ist ja unser Credo. Da hilft, glaube ich, kein schärferes Schwert, sondern da hilft nur, dass man mit den Sachverhalten umgeht, die da eben auftreten. Nach meinem Kenntnisstand hat die BBC da damit nicht deutlich zur Inkasso-Effizienz beigetragen, sondern eher Irritationen erzeugt. Und die medienwirksamen Auftritte der Strafverfolger, wenn sie dann Wohnungen sozusagen aufbrechen und denjenigen in Haft nehmen, waren, glaube ich, nicht so sonderlich gut für die BBC.
Weitere Fragen?
Herr Hoff. Dürfen Sie eine Meinung zum Index haben?
Ich darf.
Haben Sie eine?
Eine private sicherlich, ja. Weder einfacher noch schwerer. Der Index, mal unabhängig davon, dass im Moment noch viel Bewegung in der Diskussion ist, wie überhaupt und was und wann und in welcher Abfolge, ist für uns ja technisch gesehen eine Beitragserhöhung und dann noch eine Beitragserhöhung. So, da kommt es für uns auf einige technische Rahmenbedingungen an. Also es wäre für uns fatal, würde ein Verfahren etabliert, das im Dezember eines Jahres beschließt, dass ab Januar des Folgejahres der Beitrag erhöht wird. Dann kämen wir tatsächlich in extreme Schwierigkeiten. Das heißt, wir weisen immer darauf hin, dass wir Vorlauf brauchen, um sowas zu tun und auch sinnvoll an die Beitragszahler zu kommunizieren, anzukündigen. Da gibt es ja auch einige rechtliche Rahmenbedingungen, Lastschiff-Einzug etc. etc. Ansonsten ist das für uns technisch gesehen nichts anderes als eine Änderung der Beitragshöhe, und die können wir in beide Richtungen prozessieren.
Okay. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Gut, wunderbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank. Erstens für Ihre Teilnahme, zweitens für Ihre Fragen, Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wir haben die Möglichkeit, Ihnen eine Hausführung, also eine Führung durch den Beitragsservice, zukommen zu lassen, wenn Sie Interesse daran haben. Herr Sponholz steht hier zur Verfügung. Anderenfalls lade ich Sie gerne zu einem kleinen Mittagsimbiss ein, in den Raum nebenan. Dort lässt sich vielleicht noch die eine oder andere Frage bilateral besprechen. Allen anderen danke ich noch einmal recht herzlich für Ihr Kommen und freue mich schon auf die Begegnung im kommenden Jahr. Das kann ich Ihnen jetzt schon mal in Aussicht stellen und wünsche Ihnen eine gute Rückreise. Ich weise noch einmal darauf hin, Sie brauchen von uns eine Unterschrift, um das Haus zu verlassen. Deswegen bitte kommen Sie auf mich zu oder meine Kolleginnen. So viel für den Moment. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. All diejenigen, die jetzt schon an ihren Artikeln, an ihren Beiträgen arbeiten möchten, haben hier in diesem Raum alle technischen Möglichkeiten bzw. Voraussetzungen. Dafür bleiben Sie gerne hier, arbeiten Sie hier weiter. Wir stehen Ihnen dann für Fragen bzw. Bei Bedarf zur Verfügung. Vielen Dank noch einmal und vielen Dank an Herrn Dr. Wolf, auch an alle Helferlein vor und hinter den Kulissen und Ihnen noch einen schönen Tag.